Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist zum einen Hochschullehrer, zum anderen Unternehmensgründer und zum dritten unterstützt er viele Menschen, die gerne ein kleines eigenes Unternehmen gründen wollen. Es ist Günther Faldin. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie viele Menschen unterstützen Sie gerade dabei, ein kleines eigenes Unternehmen zu gründen?
Also so richtig von Hand und mit Aug zu Aug vielleicht ein Dutzend, aber ich hoffe durch meine Bücher doch viele 10.000. Ich glaube, dass man heute Unternehmensgründung völlig anders angehen kann als früher. Und das hat sich noch nicht überall herumgesprochen.
Was hat sich geändert, dass es heute besser ist oder einfacher?
Früher war Kapital der Engpass.
Wenn ich heute Stahlwerk, nicht mehr?
Nein, heute ist nicht mehr Kapital der Engpass. Wir sind in einer Wissensgesellschaft. Für ein Stahlwerk, für Eisenbahnbau, da brauchte ich riesige Kapitalien. Da brauchte ich Management. Heute geht es um Wissen, das vorhanden ist, das fast jedermann zugänglich ist. Denken Sie an Wikipedia, denken Sie an Internet, denken Sie an Google, dass ich das neu kombiniere.
Kopf schlägt Kapital, heißt dementsprechend auch eins Ihrer gut verkauften Bücher. Wir sind das Kapital, heißt das Neue. Was ich bei Ihnen so besonders spannend finde, Sie regen an, Unternehmen zu gründen, sind auf der anderen Seite aber auch ein Kritiker des bestehenden Kapitalismus, wo es um Gewinnmaximierung vor allen Dingen geht. Aber muss ein Unternehmen nicht erstmal Geld verdienen, um überhaupt existieren zu können?
Absolut. Gewinne müssen sein. Gewinnmaximierung ist etwas anderes. Wenn ich die Gewinne und vor allem die Maximierung der Gewinne an die allererste Stelle stelle, dann ist es ja fast logisch zu sagen, na, dann ist der Mensch bestenfalls an zweiter Stelle und das Produkt vielleicht an dritter Stelle. Das ist der Punkt. Gewinne sind gut, aber zu sagen Gewinnmaximierung, das ist das große Problem. Und leider Gottes in den Lehrbüchern der BWL wird immer von Gewinnmaximierung ausgegangen.
Wenn Sie das bestehende System in dieser Form kritisieren, hätten Sie gerne ein neues System?
Nein, ich glaube, dass wir im Prinzip in einem sehr guten System sind. Soziale Marktwirtschaft, darum beneidet uns beinahe der Rest der Welt. Überzeugte Sozialisten wie Manmohan Singh oder Deng Xiaoping sind Marktwirtschaftler geworden, das muss ja zu denken geben. Wir setzen es nur falsch ein und wir zerstören Marktwirtschaft, statt dass wir sie pflegen.
Wir zerstören Marktwirtschaft, wodurch?
Wir zerstören sie, indem wir kein hartes Kartellrecht haben, indem wir Konzerne einfach machen lassen, indem die EU-Kommission europäische Champions propagiert, statt Wettbewerb zu forcieren. Die Ideen, die neuen Ideen, auch die besseren Ideen, die zeitgemäßeren Ideen kommen von Gründern, die kommen nicht aus Großorganisationen.
Sie selbst sind ja mit gutem Beispiel vorangegangen, indem Sie die Tee-Kampagne initialisiert haben und gegründet haben. Sie haben ja auch ein Päckchen Tee mitgebracht. Wenn ich jetzt in einen Laden gehe und Darjeeling-Tee kaufen will, ist der dann zu 50% von Ihnen ins Land gebracht?
Also im Laden finden Sie uns mit Sicherheit nicht, mit wenigen Ausnahmen in Berlin. Wir sind ein Versandhaus. Wir sind das größte Teeversandhaus in der Bundesrepublik. Wir sind mittlerweile der größte einzelne Importeur von Darjeeling-Tee auf der Welt. Und das mit einer, wie ich sagen würde, lächerlich einfachen Idee.
Sie haben die Teekampagne gegründet und sind damit der größte Importeur von Darjeeling-Tee geworden. Wie kam es dazu?
Ich wollte als Hochschullehrer das, was ich lehre, auch praktisch erfahren. Dass der Kern von Wirtschaftspädagogik, von Ökonomie ist das Unternehmerische. Und ich finde, das muss man selber erfahren haben mit Höhen und Tiefen und den Risiken, die darin liegen. Ich war viel in der dritten Welt gewesen. Mir war aufgefallen, Tee verteuert sich von dort, von der Plantage bis zu uns um das Zehnfache, obwohl Tee ja ein Fertigprodukt ist. Man muss nichts mehr machen als abpacken. Und ich fand das eigentlich einen Skandal, dass sich das verzehnfacht. Und ich habe überlegt, wie kann man es anders machen? Und der Kern ist, selber importieren heißt, ich kann nicht die ganze Breite des Teesortiments abdecken. Ich muss mich spezialisieren. Und ich habe mich spezialisiert auf den, der den besten Ruf hat und die besten Bedingungen hat, Wachstumsbedingungen. Die Südhänge des Himalaya, sehr steil, intensive Sonneneinstrahlung, Winterpause, frisches Aroma im Frühjahr, also Darjeeling-Tee. Und direkt importieren und zweitens Großpackungen. Und wenn man an diesen Stellen spart, kann man den Tee sehr viel preiswerter machen. Wir waren damals, als wir loslegten, ein Drittel so teuer als der Marktführer Paul Schrader. Das ist ja ein Argument, bei uns zu kaufen. Und wir waren vor allem neu, also dass man Tee in Großpackungen zum Beispiel füllt.
Statt in kleine Teebeutel.
Statt in kleine Teebeutel oder in 100-Gramm-Packungen. Wir haben mit einem Kilo angefangen und das spart 9 Vorderetiketten, 9 Rücketiketten, 9 Verschlussetiketten. Tee ist 3 Jahre haltbar. Ich war Kaffeetrinker, ich verstand von Tee gar nichts. Aber wenn Tee so lange haltbar ist, dann kann man doch mit Großpackungen arbeiten. Beim Kaffee haben sie ja auch 500 Gramm und der hält nur 3 Monate. Wenn man mal die Tüte aufgemacht hat, ist das Aroma schnell weg. Und Tee hält 3 Jahre, also bei Tee doch mindestens eine Kilopackung. Das macht doch Sinn.
Also, da war zunächst mal das eigene Erleben. Da ist irgendwas, was mir nicht gefällt. Ja. Tee verzehnfacht sich vom Preis her, von der Herstellung bis zum Endverbraucher. Das war die Grundidee. Und wenn Sie dann sagen, wir haben dann, wer war wir?
Na, meine Studenten. Ich hatte damals, als ich das ankündigte, ganz wenig Studenten. Das war damals noch nicht auf dem Radar, dass man selber gründen kann. Die glaubten auch nicht daran. Ich war von meiner Idee überzeugt. Und dann war es auch sehr rasch ein Erfolg. Wir waren im Preis günstiger. Wir hatten angefangen, Chemierückstände zum Thema zu machen und Tee auszuwählen mit wenig Chemie. Wir waren dabei, Einfluss zu nehmen, dass mit Pestiziden anders umgegangen wird. Heute haben 50% der Plantagen in der Chilang Bio-Tee. Also wir haben eine Menge, glaube ich, auch erreicht. Nicht nur, dass wir Tee preiswerter gemacht haben.
Das heißt, es war nicht nur diese Grundidee da, Tee billiger herzuholen und zu gucken, wie kann man das billiger machen, sondern Sie haben auch noch den ökologischen Gedanken mit drangehängt.
Eigentlich andersherum. Wir kamen von einer anderen Werthaltung her. Wir sagten Fair Trade. Ja. Das war damals ein neuer Begriff. Wir sagten weniger Chemie, anders mit Chemie wenigstens umgehen und besser auf Chemie völlig verzichten. Und den Tee kontrollieren auf Chemierückstände. Und außerdem preiswerter machen, weil es nicht einzusehen ist, warum er so teuer ist.
Das waren die Grundideen, aber das in die Praxis umzusetzen, muss man ja erstens noch einige bürokratische Hürden überwinden und zweitens die ganze Logistik herstellen. Was mussten Sie alles bei der Umsetzung berücksichtigen?
Na, worauf es ja ankommt, wenn ich mit Tee handeln will, dass ich den Tee von der Plantage zum Käufer bringe. Und das muss ich nicht selber machen. Und dazu brauche ich auch nicht Exporteure, Importeure, Großhändler, Einzelhändler, sondern das kann ich jemanden beauftragen, Hapag-Lloyd. Und ich habe mich dann erkundigt, wie geht das denn? Habe dort angerufen und die sagten, Sie müssen 2 Adressen angeben. Wo sollen wir den Tee abholen und wo sollen wir ihn hinliefern? Aber nicht Privatadressen bitte, sondern was, wo man mit Lastwagen eine Rampe fahren kann. Und da war ich schon erstaunt, dass das so einfach ist, 2 Adressen. Und ich sagte dann, und die ganzen Papiere, die Bürokratie am Hafen und Einfuhr, Ausfuhr und was man da alles so braucht. Und dann sagen die, das ist unser Geschäft, das machen wir, dafür bezahlen sie uns ja. Und ich sagte dann, das wird ja furchtbar teuer. Und die sagten, 1% vom Warenwert. Oh, nur 1% vom Warenwert. Wieso denn mal 10? Wenn ich von 100 anfange, bin ich jetzt bei 101, aber nicht bei 1000 mal 10. Ja, und Versicherung ist 0,5%. Und ich kam immer mehr in Staunen, wie man eigentlich selber das machen kann und sehr viel preiswerter. Und Voraussetzung Großpackung, Voraussetzung auch Beschränkung auf eine Sorte, damit die Einkaufsmengen groß genug sind, damit man bei Hapag-Lloyd oder in der Teeplantage ernst genommen wird. Deswegen nur eine Sorte Tee, da Chilling. Aber im Grunde genommen kann das doch jeder. Also habe ich erfunden, dass man zu Hapag-Lloyd gehen kann. Ich nenne das eine Komponente. Da wird einem der gesamte Transport mit aller Bürokratie abgenommen und es kostet 1% vom Warenwert. Das ist doch toll.
Das ist toll, aber Sie müssen ja auch vor Ort wissen, zu welchen Teebauern gehe ich. Wo kann man Tee so einkaufen, dass er auch vernünftig angebaut wird? Wie verdienen die genug? Also der Kontakt zum Hersteller muss ja auch da sein.
Also heute mit Google überhaupt kein Problem mehr. Damals, ich selber, statt in den Ferien nach Mallorca oder sonst wohin, eben in Indien herumgelaufen, in den Teeplantagen mit den Leuten gesprochen, auch im Hafen von Kalkutta. Und ich dachte, das schaffe ich nie, das ist ein irrsinniges Chaos, so von außen hingeguckt. Und deswegen verlässliche, professionelle Partner wie eben Hapag-Lloyd. Aber es geht, es kann jeder. Es ist nicht, dazu müssen Sie nicht Hochschullehrer sein. Es kann wirklich jeder heute Handel betreiben mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, ist kinderleicht.
Das muss aber erstmal jemand leisten können, durch Indien zu fahren und die richtigen Bauern zu suchen und mit denen zu verhandeln. Ich muss hier mein Geld verdienen, ich habe gar nicht die Zeit dazu.
Aber ein Urlaub in Indien, also unter den Bedingungen, wie ich damals gelebt habe, ist preiswerter als in Italien oder in Mallorca. Also ich muss schon ein bisschen was tun. Ich muss schon Interesse zeigen. Ich muss recherchieren. Und heute könnte man das auch von hier. Aber ich habe damals, gerade als Hochschullehrer, und alle haben gesagt, mach das nicht, du kannst das nicht. Ich wollte das dann vor Ort schon auch angucken. Also das würde ich jedem empfehlen.
Finde ich auch viel besser, als das nur übers Internet zu machen. Oder persönliche Augenschein gibt absolut. Die Sicherheit, mit wem man es zu tun hat. Nun ist der Tee in Deutschland und kein Mensch weiß, dass sie den hergebracht haben. Das heißt, sie müssen den Menschen erstmal erzählen, hier gibt es die Teekampagne, hier gibt es guten und preiswerten Tee.
Das hat sich blitzartig herumgesprochen. Also wenn man ein Drittel so teuer ist wie die Konkurrenz und einen fantastischen Tee hat, dann stehen die Leute Schlange.
Die Leute müssen das erstmal wissen, dass es das gibt.
Es spricht sich herum. Also das können sie gar nicht geheim halten.
Wollen sie auch nicht.
Das war ja auch die Ursprungsidee, wie mal Marketing früher angefangen hat. Dass man sagte, man braucht ein gutes Produkt und dann kommen die Menschen. Selbst wenn man sich versteckt, finden sie einen. Und das hat sich völlig umgedreht. Und heute hat man, behaupte ich mal, schlechtere Produkte. Man macht Gewinnmaximierung, statt die Qualität des Produkts und den Preis günstig zu gestalten. Also sobald man da anders handelt, bekommt man auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Wir hatten natürlich auch das Interesse damals der Medien, die über uns berichteten. Nicht nur, dass da ein Hochschullehrer ist, der das auch mal praktisch macht, sondern dass er sogar günstiger macht als sonst. Und dass er sowas initiiert wie Fairtrade, das war ja auch dabei. Und dass man die Besorgnis der Bevölkerung über Chemie in Lebensmittel aufgreift und sagt, das nehmen wir ernst, das kehren wir nicht unter den Tisch, sondern da suchen wir sogar danach und wählen Tee aus, der nicht hoch belastet ist und versuchen die Produzenten zu bewegen, allmählich Bio-Tee anzubauen, was ja heute der Fall ist in großem Stil. Also dies alles führt natürlich zu Aufmerksamkeit. Wenn ich Aufmerksamkeit bezahlen muss, indem ich Anzeigen schalte und konventionell Marketing mache, mache ich mein Produkt teuer. Und es muss doch auch Menschen geben, die vernünftig sind und sagen, na dann nehme ich doch lieber den Tee, wo nicht viel Marketing gemacht wird. Klar haben wir den Nachteil, dass man uns kaum kennt. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, toll, wir müssen nicht alles für Marketing bezahlen, wir bezahlen lieber Geld für guten Tee und das sogar noch in einem Kontext, der vernünftig ist.
Kann ich alles gut nachvollziehen, aber wenn man einmal an die Öffentlichkeit geht, auch ein bisschen Geld für Marketing- und Anzeigenmaßnahmen ausgibt, hat man hinterher noch viel mehr Käufer und mehr Umsatz und vielleicht auch kann man das Geld da wieder einsparen.
Ja, ich widerspreche. Ich glaube, dass Marketing, also sprich Aufmerksamkeit, ich nenne das Aufmerksamkeit, schon in der Ausarbeitung der Geschäftsidee liegen muss. Wodurch falle ich auf? Was ist meine Innovation? Wo bin ich besser als andere? Wenn ich nicht besser bin als andere, dann brauche ich eigentlich auch nicht gründen.
Die Leute müssen nur wissen, dass es sie gibt. Es gibt heute noch Menschen, die haben von der Teekampagne noch nie gehört. Wie wollen sie die erreichen?
Wir sind trotzdem groß geworden und trotzdem
der größte
ohne
Importeur.
Krisen. Ja. Also man wird es auch ohne. Ich habe eine schlechte Meinung von Marketing, weil es hilft, nicht so gute Produkte oder schlechte Produkte mit tollem Flair und toller Atmosphäre und Fantasie zu belegen. Und das muss ja irgendjemand bezahlen, das Marketing. Das geht zu Lasten anderer Sachen. Und es gibt eben auch Kunden, die sagen, toll, dass es mal jemanden gibt wie Henry Ford, der hasste Marketing. Oder Duttweiler in der Schweiz, auch der hasste Marketing, sagte, ich mache gute Produkte und die Leute kommen. Und sie kamen.
Sie haben es bis zum größten Darjeeling-Importeur gebracht. Ich kenne aber auch Leute, die sind mal in den Supermarkt oder in einen Laden gegangen, wo es Tee gibt und haben nichts gefunden von der Teekampagne.
Da findet man uns nicht. Wir sind Versandhändler. Sie finden uns im Internet, www.teekampagne.de. Einzelhandel verteuert, waren sehr stark. Einzelhandel ist ein eigenes Thema. Wir finden, dass man, wenn man Vorrat kauft, wenn man Großpackungen hat, wenn man keine Retourquoten hat, dann spricht vieles dafür, dass auch Internet ökologisch sehr vernünftig sein kann. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, Versand und da vor allem auf das Internet zu setzen.
Sie gestatten, dass ich trotzdem lieber in den Laden gehe, statt mir noch ein Päckchen schicken zu lassen und Müll zu Hause zu haben?
Selbstverständlich, aber bei uns hat es sich historisch so ergeben, es würde im Laden, würde sich unser Tee sofort sehr stark verteuern.
So viel zur Teekampagne. Kommen wir zu Ihrem allgemeinen Satz, zu Ihrer allgemeinen Aufforderung, werdet doch möglichst Unternehmer. Jetzt gucke ich mich auf der Welt und auch speziell in Deutschland um und sehe überall ein Überangebot. Ich kann in den Supermarkt gehen, da stehen 25.000 verschiedene Joghurts, die mir die Entscheidung ganz schwer machen. Und da soll ich jetzt noch ein bisschen was dazu tun?
Nein, Sie sollen es besser machen. Wir brauchen eine intelligentere Ökonomie. Wir brauchen nicht mehr Produkte, wir brauchen nicht mehr Marketing. Wir brauchen eine intelligentere Ökonomie. Und zwar, weil wir vor Problembergen stehen, die wir allmählich nicht mehr bewältigen. Klimaschutz ist ja nur ein Thema, aber das reicht schon für sich. Wir haben Verlust der Artenvielfalt, wir haben eine höhere Feinstaubbelastung als nötig wäre. Und erträglich ist, wir haben Chemie in Lebensmitteln, unakzeptabel. Wir haben eine Veränderung der Einkommens- und Vermögensverteilung, die das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft geradezu konterkariert. Also wir haben eine Menge Probleme. Das kann die Politik gar nicht allein bewältigen, obwohl sie in erster Linie zuständig ist. Wir brauchen auch eine andere Ökonomie. Wir brauchen eine Ökonomie, die Probleme nicht verschärft und Probleme verursacht, wie wir sie vorfinden, sondern wir brauchen eine Ökonomie, die Probleme helfen, lösen, hilft.
Mhm. Und wie macht man das?
Indem wir uns angucken, worauf es ankommt. Und indem wir in die Produktqualität investieren. Es muss nicht Chemie in Lebensmittel sein. Wir müssen nicht eine Landwirtschaft finanzieren durch hohe Subventionen, die uns Lebensmittel beschert, die unakzeptabel sind. Und wir müssen nicht die Böden kaputt machen und wir müssen nicht Pestizide in die Welt bringen, wenn das auch ohne geht. Also es gibt eine Menge zu tun und es gibt in vielen Bereichen zu tun. Wir brauchen Menschen mit anderer Werthaltung. Wenn ich mit der Haltung Gewinnmaximierung an Probleme rangehe, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Produkte nicht das sind, was sie sein könnten. Dass sie nicht langlebig sind, dass sie nicht qualitativ hochwertig sind und dass solche Themen wie Chemie in Lebensmittel zum Beispiel unter den Teppich gekehrt werden oder immer runtergespielt werden, verharmlost werden. Also wir brauchen bessere Ökonomie. Und für mich heißt Entrepreneurship, für mich heißt Unternehmensgründung, die intelligenteren Sachen machen, die besseren Sachen machen, die auch einer Diskussion standhalten und nicht nur meinen Gewinn maximieren.
Was für eine Art von Unternehmen schwebt Ihnen vor? Sie wollen ja, dass wir mit anderen Ideen, mit anderen Werten als nur dem Ziel der Gewinnmaximierung unternehmerisch tätig werden.
Lassen Sie mich es so sagen. In meiner Kindheit war das Märchen vom Schlawaffenland ein Märchen und niemand glaubte, dass das jemals erfüllt werden kann. Und schon gar nicht, dass wir 30 Jahre später sowas haben, dass man so viel Kuchen oder so viel Torte oder überhaupt so viel essen kann, wie man will. Und wir haben das nicht als Ende einer Epoche gesehen, Ende des Mangels, jedenfalls in den reichen Ländern, sondern wir machen einfach weiter wie vorher. Als ginge es immer noch darum, mehr Konsumgüter, mehr Konsum, mehr Wachstum. Und ich finde, für diese neue Epoche brauchen wir andere Ideen. Da geht es um geglücktes Leben, aber nicht um noch mehr Konsumgüter. Es gibt längst Studien, die sagen, ein noch mehr an Konsumgütern führt nicht zu mehr Glück. Wir brauchen andere Vorstellungen. Früher hieß es, die Landwirtschaft schafft Wert, dann hieß es, die Industrie schafft Wert. Vielleicht gibt es etwas Drittes, jenseits noch der Dienstleistungen, wo wir etwas wie Verwirklichung, Geborgenheit, die Sehnsucht nach Freunden und so weiter, wo es um Dinge geht, die wirklich uns ja ein Stück weit wenigstens glücklicher
machen. Auf der Suche zum Glück ein bisschen weiterhelfen. Aber ja, eine Frage zum immer mehr habe ich dann doch noch. Es ist schon klar, die Ressourcen dieser Welt sind begrenzt, deswegen hat das immer mehr auch gewisse Grenzen. Aber wann immer Sie von irgendeiner Firma eine Hauptversammlung oder eine Mitteilung hören, da geht es darum, dass wir Wachstum brauchen. Und wenn wir nur 0,8% Wachstum brauchen, dann naht schon das Ende der Welt. Eins von beiden kann nur stimmen.
Ja, es ist klar, welches stimmt. In einem endlichen Planeten kann man nicht unendlich wachsen. Wir brauchen, also wenn schon Wachstum, dann wenigstens ein intelligenteres Wachstum. Wir dürfen nicht noch mehr Probleme verursachen, als wir ohnehin schon haben. Wir brauchen problemlösende Ökonomie. Und wir brauchen, glaube ich, einen Menschen in dieser Ökonomie, die eine andere Werthaltung mitbringt. Es ist leider Gottes in Deutschland auch geschichtlich diese Trennung Geist und Geld, dass diejenigen, die Ökonomie kritisieren, nicht etwa dort tätig werden, sondern sich in den Kulturbereich oder andere, es gibt ja genug Bereiche, zurückziehen, statt dort tätig zu werden, wo es eigentlich ja um die Wurst geht, wo die Werte geschaffen werden, wo unsere Umwelt auch geschaffen wird. Das wird ja nicht durch Kirche oder Kulturradio gemacht, sondern durch die Werbung, durch diese Medien, durch die Ökonomie, die uns immer mehr vereinnahmt. Und ich finde, da muss man etwas dagegen setzen. Wir brauchen Alternativen. In der Politik gibt es ja auch Alternativen. Man hat eine Opposition. Wir brauchen eine Opposition in der Ökonomie, nicht ein anderes System. Das System ist nicht falsch. Das System hat Errungenschaften aus vielen hundert Jahren, die wir verteidigen sollten. Also da gehe ich nicht leichtfertig mit um. Aber wir brauchen andere Menschen, wir brauchen eine andere Werthaltung, die eine andere Ökonomie machen.
Also das System wollen Sie nicht abschaffen, wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Sie schreiben in Ihrem Buch, Widerstand ist das Gebot der Stunde. Das ist kein Aufruf zur Revolution.
Nein, Widerstand heißt, von Aristoteles bis vor kurzem war es klar, und das steht auch noch in den Lehrbüchern heute, die Ökonomie ist die Dienerin des Menschen. Und wir erleben, dass die Ökonomie immer mehr vereinnahmt und immer mehr sozusagen in die Führungsposition geht. Und sie wird immer mehr zur Peitsche. Und das ist Verrat an der Ökonomie. Ich liebe mein Fach Ökonomie. Aber das, was heute passiert, ist Verrat an der Ökonomie.
Wir müssen gleich dann wieder ganz konkret werden, welche Art von Unternehmensgründung Sie beispielhaft sagen. Ich denke, wir sprechen über Öl, wir sprechen über Waschmittel und über Äpfel und was sonst noch Ihre 12 Unternehmen, die Sie gerade unterstützen, herstellen oder vertreiben. Wieso ausgerechnet bei Waschmittel? Da gibt es doch auch schon genug von auf der Welt, oder?
Weil Waschmittel falsch konstruiert sind. Es gibt verschiedene Härtegrade des Wassers. Das erste wäre, dass man vom Härtegrad ausgeht und entweder Enthärter spart oder die waschaktiven Substanzen einspart, aber nicht ein Waschmittel über alle drei Härtegrade. Es kommt noch dazu, dass in den Waschmitteln Duftstoffe drin sind, damit die frisch gewaschene Wäsche angenehm riecht. Wozu braucht man das? Kann man das nicht weglassen? Wonach soll denn frisch gewaschene Wäsche riechen, wenn doch alles rausgewaschen ist? Also setzt man künstlich Chemie rein, das sind ja nicht irgendwelche Naturstoffe, sondern Chemie, damit das riecht. Und Bleichmittel und Füllstoffe, damit es nach mehr aussieht. Das ist alles weder ökologisch noch intelligent noch zum Nutzen des Konsumenten. Deswegen gibt es eine Waschkampagne, nicht von mir, sondern ein Rechtsanwalt aus München hat sich das ausgedacht, weil er beim Waschen darüber gestolpert ist, dass das doch Unsinn ist. So. Und also man kann sogar intelligentere Waschmittel herstellen. Und warum machen das Procter Gamble und Unilever und solche Firmen nicht? Weil sie es nicht nötig haben. Weil wir ihnen das abkaufen.
Und wo kriege ich das intelligente Waschmittel?
Waschkampagne.de.
Auch wieder im Internet?
Ja.
Warum gibt es das denn nicht im Supermarkt? Da erreichen Sie doch viel mehr Leute und sparen den individuellen Transport.
Weil Sie sich in den Supermarkt hineinkaufen müssen und der Supermarkt besetzt ist von eben den großen Herstellern. Also Sie wissen, Sie müssen sich den Regalplatz teuer kaufen. Und dazu braucht man Kapital. Ich finde es schade, dafür Kapital auszugeben. Das macht man besser an anderer Stelle. In der Suche nach einem besseren Waschmittel und der Formel, die man dazu braucht. Also es gibt die besseren Produkte. Und Gott sei Dank haben wir an der Stelle Internet und die Möglichkeiten, über Internet aufzuklären für ein besseres Waschmittel.
Ja. Mhm. Sie sagen selbst auch, man muss nicht zu Hause sitzen, auf die große Idee warten, sondern man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, so wie dieser Münchner Arzt das beim Waschmittel gemacht hat.
Das ist ja auch keineswegs so neu, sondern da gab es den Baukasten, aber das war zu umständlich. Man konnte dann sein Waschmittel selber aus verschiedenen Grundlagen zusammenstellen. Das war zu umständlich. Diese Waschkampagne macht es ein Stückchen leichter. Mhm. Und das ist eine Innovation, die wichtig ist, weil wir sonst Waschmittel bezahlen, das ungenutzt in den Ausguss geht oder eben zu viel Enthärter verwenden.
Ein weiteres Beispiel habe ich Ihrem Buch Wir sind das Kapital entnommen. Da ist einfach ein Student in Italien gewesen und hat gesehen, dass es da tolles Öl gibt.
Offene Augen, mit offenen Augen herumlaufen. Man muss keinen heroischen Entschluss fassen, Unternehmer zu werden. In diesem Beispiel reichten offene Augen. Immerhin hat er dann ein Olivenöl gehabt und eine Quelle, wo er Kunden gefunden hat, erst aus seinem Bekanntenkreis, ohne Marketing. Und die haben das weitererzählt. Da gibt es ein sehr preiswertes, gutes Olivenöl. Zum Schluss hatte er ungefähr 400 Kunden. Und dann kam Tengelmann und hat gefragt, ob sie es ihm abkaufen können für 30.000 Euro. Und das hat er dann verkauft. Immerhin, also das ist doch was, dass man nebenher ohne großen Aufwand, aber mit offenen Augen 30.000 Euro hat. Denken Sie mal, wie lange Sie sparen müssen in Ihrem normalen Gehalt, bis Sie sowas haben. Also ein kleines Beispiel, dass es ja auch lohnt. Ich sage meinen Studenten, Sie können das gewinnlos einer Lotterie systematisch erarbeiten, indem Sie mit offenen Augen studieren, wie kann man Produkte besser machen. Nicht nur klagen über Produkte, etwa dass die gezielt über geplante Obsoleszenz kaputt gehen zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern diese Dinge aufgreifen und es anders machen und es tatsächlich selber machen, Alternativen in die Welt setzen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Günter Faltin ist unser Gast in SWR 1 Leute, ist Hochschullehrer, ist Unternehmensgründer, nämlich mit der T-Kampagne, und er unterstützt als sogenannter Business Angel auch andere Unternehmensgründer oder potenzielle Unternehmensgründer. Sie haben eben von 12 gesprochen, die gerade ihre Unterstützung bekommen. Um was für Projekte handelt es sich da, wenn Sie ein, zwei Beispiele nehmen wollen, und wie unterstützen Sie sie?
Ja, also Beispiel Ratio Drink, das ist ein kleines Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Fruchtsaft intelligenter zu vertreiben. Wenn Sie Fruchtsaft sich angucken zu Hause, zu über 90% der Anbieter ist es aus Konzentrat hergestellt. Konzentrat gemischt mit Wasser, und das tragen Sie dann nach Haus. Ungefähr 2-5% Konzentrat. Der Rest ist eigentlich etwas, was Sie selber machen können, nämlich mit Ihrem Leitungswasser. Leitungswasser hat ökologischen Faktor von ungefähr 300 günstiger, als wenn Sie das Wasser schleppen in den PET-Flaschen und Recycling und so weiter. Also werden Sie Ihr eigener Fruchtsafthersteller, holen Sie sich das Konzentrat von Ratio Drink, mischen Sie es mit Leitungswasser. Viel preiswerter, viel ökologischer. Ich nenne absichtlich solche einfachen Beispiele, weil sie jeder kann. Bei jedem Alter, eigentlich je älter, desto besser. Weil man ruhiger ist, erfahrener ist, sich mehr engagiert und nicht beim Entry schon an den Exit denkt und zu den schnellen Jungs, die dann nur noch nach Silicon Valley gucken und nicht gucken, sind es wirklich intelligente und gute Produkte und brauchen wir die.
Wie unterstützen die denn? Wenn Sie sagen, ich bin Business Angel für eine solche Idee, geben Sie dann Geld dafür? Oder?
Ja, also um Geld geht es in der Regel nicht. Das sind kleine Beträge, 5.000, 10.000 Euro, keine großen Sachen. Ich empfehle immer, ohne viel Kapital zu gründen. Richard Branson, der wohl erfolgreichste zeitgemäße Entrepreneur, sagt, wir hatten kein Geld, also mussten wir kreativ sein, den Kopf anstrengen, Kopfschlägkapital. Das ist unser.
Der hat mal mit Musik angefangen, ne?
Platten gemacht. Ja, ja. Aber sie hatten kein Geld und es ist riesengroß geworden. Also ich brauche kein Kapital, ist nicht irgendwas, aber ich muss meinen Kopf nutzen. Und wir brauchen eine bessere Ökonomie. Gerade die, die Ökonomie kritisieren, die brauchen wir, um in der Ökonomie Alternativen sinnlich erfahrbar zu machen, aufzuzeigen, die bessere Ökonomie. Und das funktioniert auch. Und das finde ich an diesen kleinen Beispielen gut. Sie funktionieren. T-Kampagne 30 Jahre alt geworden. Keine finanziellen Krisen. Es gibt eben auch vernünftige Konsumenten, die auch ohne große Marketingkosten erreichbar sind und die das schätzen, dass wir im Kern schon ein bisschen Ökonomie, der besseren Ökonomie haben. Aber wir brauchen viel mehr davon. Und das müssen wir alle tun, da müssen wir alle mitmachen. Das ist eigentlich, das ist meine Botschaft. Jeder kann Entrepreneur werden.
Wir alle können und müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein. Das muss die Politik aber auch. Ich meine, Sie haben ja auch selber gesagt, dass es im Markt starke Regeln braucht, genauso wie beim Fußballspiel einen Schiedsrichter. Was fehlt Ihnen da heute?
Wir haben den Schiedsrichter nicht, wir haben kein starkes Kartellgesetz. Ludwig Erhard sah seine Lebensaufgabe eigentlich nicht erfüllt, weil man ihm beim Kartellgesetz dazwischen gefunkt hat. Ein Fußballspiel gerät sofort aus Rand und Band, schon bei einem schlechten Schiedsrichter. Aber also man braucht Regeln und die Regeln müssen eingehalten werden. Und es braucht Schiedsrichter, die auch gegen die Heimmannschaft im Zweifel einen Elfmeter verhängen können. Diese Art von Kartellgesetz haben wir nicht, sondern wir pflegen das Denken in großen DAX 50, in europäischen Champions. Das finde ich sehr schade.
Leider geht unsere Sendezeit zu Ende, aber jeder kann sich ja überlegen, was er mit diesen Informationen anfängt und ob er sich auch dieser Verantwortung bewusst werden kann. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Eins gehört.